Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium Jesu Christi. Ich habe gestern Abend ja schon angekündigt, dass meine Ansprache heute nicht sehr Christi himmelfahrtsmäßig ausfallen wird, zumindest nicht auf den ersten Blick. Das Evangelium bei Matthäus, das wir gerade gehört haben, sind wirklich die letzten Verse dieses Evangeliums, und es ist im Wesentlichen eine Schöpfung, die Matthäus gemacht hat. Also da ist nichts Jesuanisches drin, das ist so nicht passiert. Aber es ist ein Ende seines Evangeliums, in dem sich das bündelt, die Matthäus eben im Wesentlichen komponiert hat. Entsprechend reich ist die Literatur zu diesen paar Versen. Einer hat ein Buch von über 500 Seiten dazu geschrieben, ist nicht der einzige. Von daher bleibt einem eigentlich gar nichts übrig, anderes übrig, als in diesen paar Versen etwas auszuwählen, worüber man reden will. Und ich wähle aus den Vers: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und so weiter. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Zu Jüngern machen, taufen, sie lehren, alles zu befolgen, was Jesus geboten hat. Da finde ich die Reihenfolge ein bisschen merkwürdig. Zu Jüngern machen, taufen, lehren. Es läuft doch eigentlich umgekehrt. Wenn einer sich taufen lassen will, dann wird er erst belehrt über das Evangelium und so. Dann wird er getauft und dann wird er irgendwie durch die Teilnahme am Leben der Kirche, wird er zum Jünger. Interessant ist, es heißt hier nicht, lehrt sie, was ich euch geboten habe. Es heißt schon gar nicht, lehrt sie die Tradition der Kirche. Die gab es ja auch noch nicht. Oder nur gering. Also es heißt nicht, lehrt sie, was ich euch geboten habe. Es ist ihnen also nicht einfach beizubringen, was in der Bergpredigt steht, was in der Gemeindeordnung steht, und. Sondern, oder vielleicht ist das, was Jesus geboten hat, das, worum es geht, sie zu Jüngern zu machen. Da muss man ihnen sagen, vermutlich sagen, schaut, das ist unsere Gemeinde, da könnt ihr ja so ein bisschen mal mitmachen und erleben, wie es dazugeht, Und wir versuchen zu befolgen, was Jesus uns geboten hat. Und was er uns geboten hat, das ist dies. Und dann sagen die, oh ja, da würde ich auch gerne mitmachen. Dann werden die getauft und dann werden sie belehrt, wie man alles befolgt, was er geboten hat, wie die Praxis geht. Was hat er denn geboten? Um mal ein bisschen was zu nennen aus der Bergpredigt. Also die Liebe zu den Feinden. Die Männer dürfen keine Frau lüstern angucken, das ist Ehebruch. Der Vorrang der Konfliktregulierung vor dem Gottesdienst, wenn dein Bruder was gegen dich hat und du bringst deine Gabe zum Altar, lass die Gabe liegen und versöhn dich mit deinem Bruder und dann geh hin. Das Verbot der Ehescheidung, das sind so einige der Gebote. Ah ja, bei Matthäus natürlich alle Gerechtigkeit erfüllen. Das heißt, in allem nach dem Willen des Vaters zu fragen und den zu tun. Nicht Herr, Herr sagen, sondern den Willen Gottes tun. Praxis. Also wäre die Gemeinde sozusagen wie eine Art Schule, in der man lernt, diese Gebote, diese und andere zu befolgen. Ich sage das mal so, weil ich davon ausgehe, dass die zu befolgen nicht so ganz einfach ist. Also wir haben gestern schon hier in der Schriftbetrachtung uns damit beschäftigt, dass es im Evangelium in der Hartherzigkeit der Menschen ein Grund dafür gesehen wird, dass man sich scheiden lassen muss oder scheiden lässt. Man wird ja nicht einfach dadurch weichherzig, dass man die Gebote mal gehört hat und sich taufen lässt und ansonsten zum Gottesdienst geht. Das, glaube ich, wird noch nicht genügen, um die Gebote befolgen zu können oder die Feinde lieben. Die Feinde, das ist wirklich das Gegenteil von lieben. Die Feinde sind Leute, die wir abwehren, wo wir eher Vernichtungswünsche und Rachegedanken hat, aber doch keine Liebe. Und Vorrang von Konflikten vor dem Gottesdienst. Also ich kann nicht sehen, dass das durchgängige Praxis ist. Zumindest aus der Gemeinde, aus der ich komme und meinem Elternhaus war das nicht so. Konflikte, die wurden lieber unter den Teppich gekehrt, auch wenn man dann kaum mehr drüber gehen konnte, aber Konflikte, das war immer mit ganz viel Angst besetzt. Und das erlebe ich bei vielen Menschen, dass das so ist. Also das bedeutet, bei den Geboten, oder gut, schon reicht schon als Beispiel, bei den Geboten, da ist das Scheitern vorprogrammiert. Und wenn dann die Gemeinde zu sehen ist als die Schule dafür, dass man lernt, wie man die Gebote befolgt, wie man die Praxis lernt, dann wäre die Gemeinde ein Ort, wo Fehler machen, wo Scheitern erlaubt ist. Wenn sie das nicht ist, dann kann man aus den Fehlern nichts lernen. Dann wird ewig vertuscht, dass es halt hinten und vorne mit der Praxis nicht funktioniert und dabei bleibt's. Also müsste wie in der Schule, wie bei einem guten Lehrer, der Fehler sozusagen gerade in den Fokus kommen. Der Sünder, also wenn das der ist, der den Fehler macht, der scheitert an den Geboten, der dürfte natürlich nicht abgelehnt werden und sagen, ja, du musst dich doch so verhalten, sondern im Gegenteil, was ihm sein Scheitern, sein Sündigen, müsste geradezu zum Thema werden. Und man müsste untersuchen, wieso er scheitert, wieso er gesündigt hat, was ihn da bewegt hat. Also das wäre irgendwie ein komplett anderer Umgang mit Sünde, mit Scheitern, als das, was ich zumindest als Erfahrung in Gemeinden und auch weitgehend von Kirche mitbringe. Kirche ist stark darin, die Gebote einzuschärfen, sie in die jetzige Zeit zu übersetzen und appelliert ansonsten an den guten Willen. Den kann man zunächst mal im Schnitt bei den Gemeindemitgliedern voraussetzen. Aber der gute Wille ist klar, den bringt man auch mal nicht auf. Aber ansonsten liegt ja das Problem für das Scheitern viel tiefer. Und da finde ich, ist es mit den Hilfen in der Kirche dünn gesät. Oder es gibt da keine Kultur irgendwie in der Kirche. Ja, woran scheitert denn das Befolgen der Gebote Jesu, wenn nicht am guten Willen? Man kann es einfach nicht. Wie oft macht man sich gute Vorsätze, nimmt neuen Anlauf, um irgendwas zu tun, regelmäßig zu beten oder mit seinem Bruder oder mit seinem Chef oder Mitarbeiter, seiner Frau, seinen Kindern irgendwie besser, liebevoller umzugehen? Und wie oft muss man nach relativ kurzer Zeit im Grunde sein Scheitern eingestehen? Das geht nicht. Es gibt Kräfte, die das nicht zulassen. Ein Teil dieser Kräfte hat damit zu tun, ein guter Teil, zumindest wenn es um das nahe Zusammenleben geht oder auch wenn es um Beziehungen mit Autoritäten geht, hat damit zu tun, dass unsere Psyche unbewusst eine eigene Welt konstruiert, in der sie leben kann, in der man leben kann. Das macht sie deswegen, weil wir alle in unserer Biografie Erfahrungen machen, die uns überfordern, eine Erfahrung, die uns überfordert, die bringt uns in einen solchen Erregungszustand. Also Ängste brechen aus, wir wissen gar nicht mehr, wo man sich lassen kann, wie man die Spannung erhalten kann. Und die Psyche regelt es, indem das auslösende Ereignis verdrängt wird. Und wir Sichtweisen konstruieren, parallel zu unserem Verhalten, die uns gestatten, mit diesem Ereignis so umzugehen, dass wir diese starke Erregung, diese Spannung loswerden. Und das bedeutet, eine eigene Welt konstruieren, ein Autor nennt es eine Idiopolis. Also so wie die griechischen Stadtstaaten, die über Beziehungen, über die Personengruppen definiert waren, nicht über Besitz, sondern über die Personengruppen. So konstruieren wir uns eine eigene Polis, die geprägt ist eben von den Menschen, von den Beziehungen, die irgendwie maßgeblich für und bedeutungsvoll für uns gewesen sind. Wie sieht diese eigene Welt aus? Worin besteht sie? Sie besteht im Allgemeinen nicht darin, dass man hier nicht Kerze sieht, wo Kerze steht und so. Ja, also darüber, über die objektiven Gegenstände, da kann man sich schon verständigen. Aber sie besteht zum Beispiel darin, dass die Wirklichkeit mit Bedeutung aufgeladen wird, mit einer eigene Bedeutung bekommt, die sie so nicht hat. Stellt euch vor, könnte sich vorstellen, ein Paar und der Mann macht davon abhängig, denkt sich, naja, also wenn sie mich liebt, sie mich wirklich liebt, dann wird sie heute Abend, wenn wir ausgehen, dies und dies Kleid tragen. Jetzt trägt sie es aber nicht. Wer schließt daraus? Ah, ist nicht so weit her mit der Liebe. Hat natürlich nie gesagt, wenn du mich liebst, dann trägst du dieses Kleid. Ja, vielleicht ist es viel zu kalt für dieses Kleid oder umgekehrt. So, aber er zieht den Schluss daraus. Oder wir schreiben anderen Leuten Rollen zu, also wir quetschen die gewissermaßen in eine ganz bestimmte Beziehung ein, schreiben denen Rollen zu, die sie eigentlich so gar nicht haben. Also beispielsweise, es gibt Menschen, denen versucht man goldene Brücken zu bauen und die erleben das nur als Angriff. Oder, ich fand das mal sehr eindrücklich bei einer Person, wo ich dachte, die trägt ihre Verletzungen vor sich her, wie der Pfarrer an von Leichnam die Monstranz. Alle sollen niederfallen und anbeten und sagen, ach, wie schrecklich, nee, was, also, wie man dir mitgespielt hat, unmöglich. Aber niemandem ist es erlaubt, zum Pfarrer hinzugehen, zu sagen, da, Monstranz, was ist denn das eigentlich, was ist denn da drin, kann man das mal da rausholen? Also niemand darf irgendwie nahe hingehen und sagen, ja, Verletzungen, ja, was denn? Wie denn? Wo denn? Wann denn? Durch wen denn? Was ist da passiert? Man wagt es gar nicht. Oder a priori werden Wünsche verboten, die man hat. Dass bestimmte Wünsche, die dürfen einfach nicht sein. Die sind schlecht. Die müssen abgewehrt werden. Also es ließen sich, oder man erwartet sich von allen im Grunde sowas wie Bestätigung, aber ja keine Infragestellung. Darf keiner fragen, darf ich mal fragen, wieso machst du das so? Also wir konstruieren eine eigene Welt. Das haben wir so gelernt, unbewusst wissen wir gar nicht, dass wir in der leben. Ein Kennzeichen dieser Welt ist, sie ergeht sich in Gedanken. Man lebt in Gedanken. Dass irgendwie der Horizont in dieser Welt eher grau ist, das muss man jetzt, glaube ich, nicht so betonen. Das sind keine besonders glückliche Welt. Aber man ergeht sich fortwährend in Gedanken. Wenn dies, dann dies. Wenn ich dies mache, dann müsste der doch dies machen. Wenn sie mich liebt, dann trägt sie und so weiter. Also es geht permanent in der Weise. Man könnte geradezu sagen, das Prinzip dieser Welt lautet, denk, aber schau ja nicht genau hin, ob was du denkst, auch mit der Wirklichkeit übereinstimmt. In Klammern, so du sie denn überhaupt wahrnehmen kannst, wie sie ist. In dieser Welt ist man natürlich nicht frei. Da steht einem nicht, erstens, es ist nicht die reale Wirklichkeit, sondern eben eine eigene Konstruktion mit ganz bestimmten Prämissen, was sein darf, was nicht sein darf. Und das Ganze wird dadurch erhalten, so Freud, dass man fixiert ist auf die Erfüllung infantiler Bedürfnisse, wie er das nennt. Also es geht darum, wie bei einem Kind. Ein Kind will satt sein, es will warm sein, es will schlafen, es will im Mittelpunkt stehen, es will Unterhaltung haben, es will bestimmen, Macht haben, es will gelobt werden, gesehen werden, es malt irgendwie einen fürchterlichen Vogel und sagt, guck mal Mama, mein Vogel, ah, sagt man dann, ja wunderbar, wie du den gemalt hast. Also es will bewundert werden, ja. So läuft eigentlich die Erwachsenenwelt auch, so läuft unsere Gesellschaft, es gibt alle möglichen Konsumangebote, in denen wir uns sättigen können, man strebt nach Geltung, ins Fernsehen kommen, egal wie, ein Star werden oder wie heißt es, Superstar werden und Supermodel und irgendwie Karriere machen. So, also es läuft in unserer Gesellschaft wirklich so, wie das für ein Kind läuft. Warm, satt, im Mittelpunkt, Unterhaltung und so weiter. Der Weg aus dieser Idiopolis, der ist schmerzlich. Und ein wesentlicher Grundsatz, oder ich glaube, die wesentlichen Grundsätze, wie man da rauskommt, die sind einfach die Umkehrung der Prinzipien, die in der Idiopolis gelten. Statt schau nicht, sondern denke, würde jetzt gelten, denk nicht, aber schau. Oder vor allem, denk nicht, aber horche. Schauen, da ist man irgendwie draußen, es geht um was drinnen. Also denk nicht, horche. Verweile im Horchen. Statt alle sollen mich bestätigen und keiner in Frage stellen, ist viel besser das Umgekehrte. Es müssen mich nicht alle in Frage stellen und keiner bestätigen, aber man sollte mir sagen, was andere sollten mir sagen dürfen, was sie an mir wahrnehmen, damit ich sozusagen die Chance habe, meine blinden Flecken, wo ich Wirklichkeit überhaupt nicht adäquat wahrnehmen kann, zu entdecken. Da liegt auch die Bedeutung des Konflikts. Der Konflikt stößt mich auf meine blinden Flecken und stößt mich dann, ja, wenn man das tut, also horchen und verweilen im Horchen, sich in Frage stellen lassen, Konflikte eingehen, dann entsteht erstmal auch Angst. Die entsteht sogar schon bei der Wahrhaftigkeit, bei dem Zulassen. Es entsteht schon Angst dabei, wenn ich mir eingestehen muss, ich kann ja die Gebote gar nicht halten. Ich will lieben, aber ich kann ja gar nicht lieben. Ich lebe hier mit Menschen zusammen, sie gehen mir ehrlich gesagt auf den Keks, ich würde am liebsten mit denen nicht zusammenleben. Ich liebe die nicht, ich hasse die oder den einen oder den anderen oder sie gehen mir auf die Nerven, also in den ganzen Schattierungen, die es da gibt. Also ohne das Merken meines Scheiterns und der Wahrhaftigkeit, des zuzulassen, da geht sowieso nicht weiter. Das nächste wäre dann dieses Zulassen und Verweilen im Horchen, um darauf zu kommen, was überhaupt in mir vorgeht. Was denn an inneren Bewegungen, an Gefühlen, an Antrieben, Befürchtungen, Abwehr überhaupt vorgeht, was mich dazu bringt, in einer konkreten Situation dieses Scheitern verursacht. Da kommt Angst ins Spiel, weil ich bei diesem genauen Hingucken natürlich an die Wurzeln komme, an die Begebenheiten in meiner Biografie, die mich überhaupt zur Konstruktion oder meine Psyche zur Konstruktion dieser Idiopolis genötigt haben. Also in irgendeiner Form tauchen diese schlimmen, überfordernden Erfahrungen dann wieder auf. Nur ich bin halt viel älter inzwischen, habe mehr Lebenserfahrung, habe mehr Möglichkeiten, um damit umzugehen. Sie sind nimmer so schrecklich, wie sie mal waren. Ich glaube, dass genau in dieser Umkehrung, also Wahrhaftigkeit statt Verleugnung, hinschauen, Konflikte eingehen, verweilen in der Wahrnehmung, genau darin der Weg Jesu liegt, den er lehrt, der dazu führt, dieser Idiopolis und der Fesselung, die sie beinhaltet, davon erlöst zu werden. Er führt nämlich dazu, dass ich Teile von mir, die ich bisher verdrängen musste, in mein Leben integrieren kann, also ganzer werde. Er führt dazu, dass ich dem Auferstandenen begegne und es führt dazu, dass schließlich auch die Trinität sozusagen mir einwohnt und der ganze Horizont meines Lebens heller wird, der Morgenstern aufgeht, der Tag, der ewige Tag beginnt. Das wäre das, was die Gemeinde und die Gemeindemitglieder, der Prozess, dem die sich zu stellen und zu unterwerfen haben, wenn es darum geht, zu lernen, wie man die Gebote Jesu befolgt. Der Ashram hier ist ein schwacher Versuch, etwas davon zu realisieren, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Statt Fixierung auf infantile Bedürfnisse ist ja hier eine relative Einfachheit. Viele Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Oder zumindest Wünsche und die Bedürfnisse, was man wirklich braucht, schon. Dann, es geht ganz viel um Wahrhaftigkeit und Standhalten, Verweilen bei dem, was ich in meinem erlebe, was jeweils jetzt ich von mir wahrnehmen kann. Es geht um in der Gruppe um Rückmeldung, um die Wahrnehmung der anderen, von mir, von meiner Lage. Es geht um Beziehung, um Arbeit, Verantwortung, gut, die ist hier klein, relativ klein, obwohl man möchte schon um 12:30 das Essen auf dem Tisch sehen. Also um all solche Dinge geht es hier. Und die, glaube ich, sind maßgeblich dafür, wenn man lernen will, die Gebote Jesu zu halten.